Ja, hallo, einen wunderschönen guten Morgen zusammen. Ich wünsche euch ein gesegnetes neues Jahr, freue mich euch zu sehen. Wünsche auch deinem Nachbarn nochmal ein frohes neues Jahr und die besten Wünsche. Und schon ist hier Bewegung drin, das finde ich gut. Gut, ich denke, für den Moment reicht das. Ihr habt nachher noch ein bisschen Zeit. Bevor ich direkt in die Predigt einsteige, noch ein paar Worte, die ich gerne sagen möchte. Zum einen meine Frau Miri, da hinten sitzt sie. Eine ganz tolle Frau. Wir sind fast 10 Jahre verheiratet. Es wird jedes Jahr immer noch besser, als es sowieso schon ist. Ich bin gerne verheiratet. Wir freuen uns, hier zu sein. Wer mich nicht mehr kennt, wir sind schon eine Weile weg. Das ist jetzt das erste Mal seit 3 Jahren, glaube ich, dass ich hier predige. Das ist schon was Besonderes. Ich war 3 Jahre lang Kinder- und Jugendpastor hier, habe hier mein Vikariat gemacht. Und ich freue mich einfach, wieder mal hier sein zu können. Und ich vermisse euch auch irgendwie. Oh, ja. Nee, ich freue mich über das, was hier passiert. Ich freue mich auch über die Einladung. Vielen Dank, Jan, für das Vertrauen. Hast mich auch noch nie gehört. Wird spannend. Freue mich über eure Gemeindeleitung. Wir beten sehr viel für euch, Miri und ich. Und wir freuen uns über alles, was hier am Positiven passiert. Das ist schön zu sehen, dass es hier vorwärts geht. Ich freue mich, dass der Raum hier voll ist. Und ich glaube, Gott hat ganz, ganz viel mit dieser Gemeinde vor. Und immer, wenn mich jemand fragt, wie war es in Oldenburg oder was denkst du über Oldenburg, sage ich ungelogen jedes Mal, das ist eine ganz tolle Gemeinde mit ganz tollen Leuten, die noch unglaublich viel Potenzial hat. Und ich glaube, dass Gott hier noch ganz, ganz viel tun wird, weil Gemeinde ist etwas so Geniales. Jesus liebt seine Gemeinde und ich glaube, ihr werdet hier in dieser Stadt noch einige ganz, ganz tolle Sachen zusammen erleben. Wir beginnen heute eine neue Predigtreihe. Ihr habt eine neue Predigtreihe und ich darf den Auftakt machen fürs Jahr 2014. Schön. Diese Predigtreihe heißt, das seht ihr da unten, also da, neu fokussiert. Es geht darum, Fokus zu setzen. Ihr werdet euch einige Wochen damit beschäftigen. Und heute soll es darum gehen, um das Thema raus aus dem Trott. Raus aus dem Trott des Alltags, wo Dinge vielleicht immer in gewohnten Bahnen laufen, wo du dich fragst, gibt es noch mehr für das Jahr, was ansteht? Und meine Frage zunächst ist mal, wie war überhaupt dein letztes Jahr und was denkst du über dieses Jahr? Wenn ich über mein letztes Jahr nachdenke, dann bin ich unglaublich dankbar für viele Sachen, die passiert sind. Ich habe ganz, ganz tolle Sachen erleben dürfen, wie Menschen sich verändert haben, wie Leute, die, wo ich das nie für möglich gehalten hätte, rein menschlich, dass die nochmal irgendwie mit Jesus Kontakt bekommen, wo ich gesehen habe, dass Leute sich verändert haben, einfach dadurch, dass Gott sie angesprochen hat, wo ich mit heulenden Eltern neben einem Taufbecken stehen konnte, wo gerade ihr Kind getauft wurde und mir Mütter gesagt haben, ich habe 6 Jahre dafür gebetet und mein Kind lässt sich taufen, das ist so schön. Das sind die schönsten Momente irgendwie und davon durfte ich letztes Jahr sehr, sehr viel erleben, auch wir als Gemeinde. Und trotzdem waren im letzten Jahr viele schwierige Situationen. Ich glaube, es war auch eins der härtesten Jahre meines Lebens und ich habe festgestellt, so über die Jahre, Gottes Segen zu erleben, bedeutet ja nicht nur, dass es uns immer nur gut geht, sondern wir erleben auch gleichzeitig viele Dinge, wo es schwierig ist, viele Dinge, wo wir herausgefordert sind. Das Ganze ist ein bisschen wie so eine süß-saure Soße. Also es ist beides zusammen und es ist nicht falsch. Gott ist mitten in manchen Nöten, Gott ist mitten in Schwierigkeiten. Und es gehört dazu, dass wir Ängste in unserem Leben haben, dass wir uns fragen, werde ich alle Herausforderungen packen? Und wenn ich über dieses Jahr nachdenke, geht es mir auch so, wahrscheinlich so wie dir. Was bringt dieses Jahr? Werde ich alles schaffen, was ich mir vorgenommen habe? Wird sich diese schwierige Situation, in der ich gerade bin, überhaupt noch mal ändern? Und ich könnte das fortführen und fortführen. Das sind ganz normale Fragen, die wir uns immer wieder stellen. Und es ist gut, dass wir uns diese Fragen stellen, weil ich glaube, wenn wir Gott daran lassen, dann kriegen wir Mut und dann bekommen wir Zuversicht, so nennt die Bibel das. Und Fokus ist so wichtig. Fokus ist so wichtig, dass wir uns auf die richtigen Dinge fokussieren, weil du wirst in diesem Jahr Fokus setzen. Du wirst in diesem Jahr dich auf bestimmte Dinge, auf bestimmte Menschen konzentrieren. Und die Frage ist, machst du das bewusst? Triffst du Entscheidungen, worauf dein Fokus liegen soll? Oder lässt du es einfach passieren? Weil es ist so, automatisch, dass wir unseren Fokus auf bestimmte Sachen richten. Und Fokus ist etwas, was wir nicht unbegrenzt zur Verfügung haben. Ich kann meinen Fokus nicht auf alle Dinge setzen, sondern nur auf bestimmte. Und ich muss Entscheidungen treffen, weil irgendwann ist der Fokus weg. Das ist ein bisschen so wie mit dem Geld ausgeben. Es gibt viele schöne Dinge im Leben, für die würde ich durchaus ein bisschen Geld ausgeben. Zum Beispiel mögen meine Frau und ich Haustiere sehr gerne, vor allem Katzen. Darf ich mal fragen, wer mag Katzen? Katzen, Haustiere, ja. Oh, nicht schlecht, ihr seid toll. Ja, wir haben 2 Katzen zu Hause. Katzen sind toll, sie haben Fell, sie schnurren, sie freuen sich, wenn man nach Hause kommt. Das ist ganz toll. Sie bringen Mäuse nach Hause und jagen die durch den Flur. Katzen sind toll. Gibt es auch Leute, die sagen, Katzen kommen mir nicht ins Haus. Katzen nur als Handtasche. Ja, ist für mich auch eine schöne Art und Weise zu selektieren für nachher. Man kann ja nicht mit jedem Gespräche führen. Also Katzen finde ich toll, meine Frau auch. Wenn man mir eine Katze anbieten würde, ich würde ein bisschen Geld für eine Katze ausgeben, das wäre in Ordnung. Weil eine Katze ist was Schönes, finde ich. Du musst das nicht mögen, Gott hat uns unterschiedlich gemacht, ist alles in Ordnung. Katzen sind toll. Meine Frau und ich, wir waren mal bei Harrods in London. Das ist so ein Kaufhaus, da kannst du teure Sachen kaufen. Wir gucken immer nur. Wir gehen da, jedes Mal, wenn wir in London sind, gehen wir zu Harrods. Einfach, weil wir gucken wollen. Und da gibt es Katzen, da gibt es so kleine Kätzchen. Die sehen so süß aus. Aber die kosten 1.000 Pfund. Und da ist bei mir die Schmerzgrenze erreicht, weil ich sage mir, 1.000 Pfund umgerechnet, weiß ich nicht wie viel, bin kein guter Mathematiker, aber es ist viel Geld, gebe ich für eine Katze nicht unbedingt aus oder gar nicht. Ich kann das für wesentlich sinnvollere Sachen verwenden. Es gibt viele schöne Dinge, die erzeugen bei mir gute Gefühle. Ich weiß nicht, was das bei dir so auslöst. Ja? Vielleicht noch eine Sache im letzten Jahr oder Ende letzten Jahres, habe ich mich so gefreut, da bin ich sehr nostalgisch geworden. Kennst du das, wenn du sehr nostalgisch wirst, weil du irgendetwas siehst, was du so aus deiner Kindheit kennst? Und mir hat jemand erzählt, und das hat mich sofort begeistert, dass ein neues Asterix-Heft rausgekommen ist. Und ich dachte, ich muss das haben, egal wie gut oder wie schlecht es ist. Ich muss dieses Asterix-Heft haben. Und ich bin draußen rumgelaufen und es war dunkel. Und in keinem Laden hatten sie dieses Asterix-Heft. Und dann habe ich einen Kiosk gesehen. Da würde ich sonst nie reingehen. Kennst du diese Kioskläden, wo schon so Leute drinstehen, die gucken dich so an, komm hier nicht rein, das ist mein Kiosk, geh, bleib draußen. Und ich habe die angelächelt, weil ich dachte, da ist mein Asterix-Heft drin. Und ich bin da reingegangen und musste mich an allen vorbeiquetschen. Keiner hat Hallo gesagt. Und ich habe ein Asterix-Heft gefunden. Das hat mich so glücklich gemacht. Und ich habe drauf geguckt, das waren über 5 Euro, glaube ich, und dachte, ich bin bereit, das zu bezahlen. Und dann ging ich zu dem Kioskbesitzer, habe ihm das Asterix-Heft hingelegt. Und der war vorher so grummelig. Und dann schaut er dieses Asterix-Heft an und seine Augen fangen an zu leuchten. Und seine Stimme geht eine Oktave höher. Und er guckt mich an und sagt, ach, ich kann mich noch erinnern an die Zeiten, als das noch 5 D-Mark gekostet hat. Ich sag, ja, ich auch. Ich auch. Wir haben uns so angeguckt und ich sagte, ist auch irgendwie ein bisschen kindisch, das zu kaufen. Und seine Stimme wurde immer sanftmütiger und er sagte, nein, das ist nicht kindisch. Ich habe noch alle alten Hefte zu Hause. Und er hat mich angeguckt und ich habe ihn angeguckt und ich konnte ganz tief in seine Seele blicken. Und ein Geigenspieler kam rein. Gut, der Geigenspieler, der war jetzt übertrieben. Alles andere vorher hat gestimmt. Das ist ein kurzer emotionaler Moment, für den ich bereit bin, durchaus meine 5 Euro auszugeben. Aber wenn du mir sagen würdest, das kostet 300 Euro, würde ich nicht ausgeben dafür, weil ich habe nur eine bestimmte begrenzte Menge Geld. Und wir kennen das noch aus der Kindheit. Was haben uns unsere Eltern gesagt? Du kannst dein Taschengeld dafür ausgeben, aber wenn es weg ist, ist es weg. Und so ist es mit dem Fokus. Du kannst deinen Fokus auf ganz bestimmte Dinge setzen. Du kannst es passieren lassen, dass dein Fokus auf bestimmten Dingen liegt in deinem Leben. Aber du hast Fokus nicht unbegrenzt zur Verfügung. Und worauf du deinen Fokus setzt, das wird darüber entscheiden, wie dein Jahr läuft und was in diesem Jahr passieren wird und passieren kann. Ich habe mich sehr darüber gefreut, dass Dieter am Anfang gesagt hat, dass wir in der Jahreslosung ja finden, dass der Psalmist sagt, Gott nahe zu sein, das ist mein Glück. Und ich habe für den Anfang aus Psalm 27 den Vers 1, der so zentral ist, finde ich, für das, was im Leben von Christen, von Leuten, die auf Jesus Christus und auf Gott vertrauen, so wichtig ist. Etwas, was David hier als Prinzip formuliert, Psalm 27, Vers 1 von David. Der Herr ist mein Licht und mein Heil. Vor wem sollte ich mich fürchten? Der Herr ist für mein Leben wie eine schützende Burg. Vor wem sollte ich erschrecken? David trifft eine Entscheidung. Und David ist hier schon an einem bestimmten Punkt seines Lebens. David hat viele schlimme Dinge erlebt, auch viele gute Dinge. Und er weiß aus Erfahrung, das, was vor mir liegt, da werde ich nicht nur schöne Gefühle haben. Ich werde in Bedrängnis kommen. Ich werde mit Feinden zu tun haben. Man wird mir manchmal zusetzen. Es werden gute Dinge passieren und es werden schlechte Dinge passieren. Aber mein Fokus liegt nicht auf meinen Umständen, sondern auf der Tatsache, dass der Herr mein Licht und mein Heil ist. Gott ist das einzige Licht in deinem Leben, was niemand ausmachen kann. Gott ist das einzige Licht, was nie ausgeht. Und wir suchen auf dieser Erde nach so viel Lichtquellen, nach Dingen, wo wir irgendetwas rausziehen können. Und wir fokussieren uns darauf. Und das sind oft gute Dinge. Beziehungen, Anerkennung von Menschen, eine bestimmte Karriere, etwas, auf das ich hoffe, etwas, was ich mir bauen kann, vielleicht ein Haus oder ein Auto. Es können so unterschiedliche Dinge sein, die für sich genommen gut sind. Aber wenn du dich auf diese Dinge fokussierst und sagst, daraus kommt mein Glück, daraus kommt mein Licht, daraus kommt mein Heil, dann kann ich dir versprechen, und nicht, weil ich dir etwas Schlechtes sagen möchte, sondern weil die Bibel uns das sagt, alles auf dieser Erde wird irgendwann kaputt gehen. Selbst die besten Beziehungen werden irgendwann zu Ende sein, selbst wenn du bis an das Ende deiner Tage glücklich mit jemandem zusammenlebst. Irgendwann trennt euch der Tod. Das ist die Realität, die die Bibel uns sagt. Es gibt immer eine schlechte Nachricht und eine gute Nachricht. Die schlechte Nachricht ist, alles auf dieser Welt gibt dir nichts auf dieser Welt gibt dir genug Licht. Nichts. Außer Gott. Gott ist ein Licht, was niemals ausgeht. Und die Gegenwart Gottes ist das wertvollste Geschenk, was ich in meinem Leben habe und was du in deinem Leben hast. Fokussier dich auf die Gegenwart Gottes. David sagt, der Herr ist mein Licht und mein Heil. Vor wem sollte ich mich fürchten? Und der Psalm hat ziemlich viele Verse, die ich heute Morgen nicht alle vorlesen kann. Aber David bereitet sich vor. Er sagt, es werden schlechte Dinge passieren. Und wenn ihr diesen Psalm mal lest, macht das ruhig mal zu Hause. Ist sehr ermutigend. David sagt dort, selbst wenn Krieg gegen mich ausbricht, selbst wenn meine Feinde mich kriegen, selbst wenn ich krank werde und selbst wenn Vater und Mutter mich verlassen würden, also er nennt die schlimmsten anzunehmenden Dinge, die passieren können, selbst wenn ich diese Dinge verlieren würde, vielleicht passiert es nicht, aber vielleicht doch, selbst wenn das so ist, ist trotzdem die Tatsache unabänderlich, der Herr ist mein Licht und mein Heil. Und Gott ist ein Licht, das niemals ausgeht. Gott ist der Einzige, der mir ewiges Leben versprechen kann. Selbst wenn ich sterbe, ich bin sterblich, du auch. Ich weiß, das war tief. Selbst wenn ich sterbe, werde ich weiterleben. Jesus hat gesagt, Himmel und Erde werden vergehen. Alles auf dieser Erde wird verschwinden. Das Einzige, was bleibt, sind die Worte, die ich gesagt habe. Gnade und die Gegenwart Gottes ist das Allerwichtigste und das muss uns immer wieder neu begeistern. Und ich weiß, das klingt so vom Prinzip her sehr simpel, aber es ist der zentralste Fokus, den du in diesem Jahr setzen solltest. Ich würde dir das so sehr wünschen und das war echt auf meinem Herzen, als ich das vorbereitet habe für diesen Sonntag. Alles andere, über das ihr auch in den nächsten Wochen reden werdet, es gibt so wichtige Dinge, aber der zentrale Fokus, das Einzige, was dir Halt geben wird, ist, dass der Herr dein Licht und dein Heil ist. Dass er das einzige Licht ist, was niemals ausgeht. Und das hilft dir selbst im schlimmsten Leiden. In Vers 4 sagt er, eines habe ich vom Herrn erbeten. Das ist mein tiefster Wunsch, dass ich alle Tage meines Lebens im Haus des Herrn wohnen kann oder dass ich dort wohne, um die Freundlichkeit des Herrn zu sehen und über ihn nachzudenken, dort in seinem Heiligtum. Was ist dein tiefster Wunsch für dieses Jahr? Was soll der größte Fokus sein? Ich will dich einladen, dass du mal darüber nachdenkst, welche Dinge dir gerade Stress machen im Leben, wo du Fragen an Gott hast, wo du sagst, bist du überhaupt bei mir oder wirst du mir helfen? Ich kann dir sagen, er ist immer bei dir. Jesus hat gesagt, ich bin bei dir alle Tage bis an das Ende der Welt. Ich werde dich nie verlassen und ich lasse dich niemals los. Selbst in Situationen, wo es sich so anfühlt, als wäre ich überhaupt nicht da. Und das kannst du erleben, wenn du dich darauf fokussierst, dass dein tiefster Wunsch ist, dass du die Gegenwart Gottes in deinem Leben hast. Im Alten Testament lesen wir an einer Stelle, dass Mose mit dem Volk Israel vorm verheißenen Land steht. Und Gott sagt zu Mose, ihr könnt jetzt hier rein, aber ihr habt gegen mich gesündigt. Ihr dürft in dieses Land, ihr bekommt alles, Milch, Honig, Reichtum, also alles, was wir oft denken, was uns glücklich macht, wenn wir das endlich erreichen würden. Und er sagt, Mose, ihr bekommt das alles, ihr kommt in dieses Land, ihr werdet alles haben, eure Kreditkarte geht nie alle, ihr könnt immer bezahlen, ihr könnt alles kaufen, Ponys für eure Kinder, alles, was ihr wollt, ihr werdet alles haben, wird ganz, ganz toll. Aber ich selbst werde nicht mitgehen. Und Mose sagt, wenn deine Gegenwart nicht mitgeht, die ist so wertvoll, das ist das Wichtigste, was wir haben, dann kann dieses Land noch so gut sein, wir können noch so viel Glück haben, dann lässt du uns besser hier draußen und lässt uns in der Wüste verrecken. Das ist eine starke Aussage. Die Gegenwart Gottes ist das Wichtigste, was du hast. Und wenn du dich darauf fokussierst, dann kann um dich herum ein dicker Sturm toben, es verändert trotzdem alles. Wenn du dich auf die Gegenwart Gottes fokussierst, wenn du sagst, ich bin dankbar für das, was er mir geschenkt hat, das Beste habe ich schon bekommen, nämlich, dass Jesus Christus für mich gestorben ist, meine Sünden sind mir vergeben, das kann mir keiner mehr wegnehmen und ich werde ewig leben. Das ist das größte Geschenk, das kann niemand mehr verbessern, das kann niemand kaputt machen und das ist das, was dich im Leben trägt und auch über den Tod hinaus. Du wirst ewig leben. Das ist das Wertvollste in deinem Leben. Und meine Frage an dich heute Morgen ist zunächst, liegt darauf dein Hauptfokus? Oder liegt dein Hauptfokus auf den Dingen, die Gott dir schenken soll oder auf dem Leiden, das Gott aus deinem Leben rausnehmen soll? Gott nimmt nicht jedes Leid weg und Gott schenkt uns auch nicht alles, was wir haben wollen. Aber das widerspricht nicht seiner Liebe. Und es kommt so sehr darauf an, worauf wir uns fokussieren. Weißt du, wenn du gerade in einem Lebenssturm bist und wenn es dir nicht gut geht, dann nimmt das oft unsere ganze Wahrnehmung ein, oder? War schon mal jemand in einem Sturm auf einem Schiff? Ich habe das schon mal erlebt. Wenn du in einem Sturm bist, dann siehst du nur noch das, was zum Sturm gehört. Dir ist schlecht, Regen, alles wackelt, du weißt nicht, wo oben und unten ist. Leute schreien und kichern oder machen sonst was. Alles ist irgendwie durcheinander und du kannst nichts anderes mehr sehen. Aber ist das die einzige Realität? Nein. Die Realität ist, dass dieser Sturm irgendwann auch wieder aufhören wird. Und dass es auch noch etwas außerhalb des Sturms gibt. Und Gott hat eine ganz andere Perspektive auf dein Leben. Gott hat eine Perspektive, dass er sagt, auch wenn du gerade durch das größte Tal und durch das größte Leid gehst, oder vielleicht auch im nächsten Jahr, ich bin trotzdem bei dir. Ich verlasse dich nicht und du bist alles, was ich brauche. Sag das wie David. Selbst wenn Dinge schief gehen im nächsten Jahr. Selbst wenn ich nicht alles schaffe, was ich schaffen möchte. Selbst wenn ich hinfalle und sündige und mich fern von Gott fühle. Er ist trotzdem da. Er liebt mich, das ist eine Realität und er ist noch lange nicht am Ende mit mir. Und das möchte ich dir gerne zusprechen als ersten Punkt. Gott ist mit dir noch lange nicht fertig. Er hat große Dinge mit dir vor und du kannst ein segensreiches Leben führen. Du kannst Segen erleben, aber das bedeutet nicht, dass Gott der Weihnachtsmann ist und dich immer glücklich machen wird, so wie du das denkst. Segen geht oft zusammen mit Schwierigkeiten, mit Herausforderungen und mit Leiden. Aber Gott sagt, mitten in diesen Dingen bin ich da und ich werde dich niemals verlassen. Das ist schön. Die Gegenwart Gottes. Ich habe zwei Punkte, die ich heute in dieser Predigt euch gerne sagen wollte, weil ich denke, das ist zum Auftakt gut. Und einen habe ich gerade schon genannt. Fokussier dich auf die Gegenwart Gottes, dass er das Wertvollste ist, was du hast. Und sag wie David, mein tiefster Wunsch ist, nicht die Dinge zu bekommen, die mir Gott schenken kann, sondern Gott selbst, seine Gegenwart. Ja? Wir fokussieren uns so oft auf die Gaben und nicht auf den Geber. Fokussier dich auf den Geber. Er wird dir Dinge schenken. Aber wenn du dich auf die Gaben fokussierst, wirst du immer wieder enttäuscht sein, weil dann bist du so abhängig. Wenn Gott dir was Gutes schenkt, dann sagst du, Gott ist toll. Dann schenkt Gott dir was nicht so Gutes oder er lässt etwas zu in deinem Leben, Gott ist doof. Dann schenkt er dir wieder was Gutes, Gott ist toll. Das ist nicht schön, so zu leben. Gottes Gegenwart ist das, was du hast in deinem Leben, unabänderlich. Und das ist das Allerwertvollste. Leg darauf deinen Fokus. Was ist dein tiefster Wunsch? Fokussier dich auf die Gegenwart Gottes. Und als nächstes möchte ich gerne mit euch noch einige Gedanken auf diesen Text hier verwenden. Weil wenn du die Gegenwart Gottes in deinem Leben hast, dann bist du so frei, alles zu tun, was er dir sagt. Weil wenn du nicht mehr abhängig bist von materiellen Dingen, wenn du nicht mehr abhängig bist davon, ob Beziehungen gut laufen oder schlecht laufen, wenn das nicht die Mitte deines Seins ist, sondern wenn die Mitte deines Seins ist, dass die Gegenwart Gottes in deinem Leben ist, dann bist du frei, an seinem Plan für diese Welt teilzunehmen. Im Epheserbrief steht, dass Gott gute Werke vorbereitet hat für jeden von uns. Und das möchte ich dir heute Morgen auch zusprechen, für 2014. Gott hat gute Werke für dich vorbereitet, übernatürliche Dinge, die er durch dich tun möchte. Er möchte durch dich andere Menschen segnen. Und an dir und an mir liegt es nun, diese Werke auszuführen. Gott hat Dinge vorbereitet und jeder von uns hat diese tief sitzende Sehnsucht, dass wir Teil von etwas sein möchten, das größer ist als wir selbst. In der Bibel steht, dass Gott uns die Ewigkeit als Sehnsucht ins Herz gelegt hat, dass wir das, was wir tun und was wir machen, in Verbindung bringen können mit seinem Plan. Weil alles, was wir auf dieser Welt tun, wird irgendwann vergehen. Darüber habe ich ja gerade schon gesprochen. Aber wenn wir uns auf das fokussieren, was ewig ist und was mit Gottes Plan zusammenhängt, dann tun wir etwas, was uns zutiefst glücklich macht. Worauf fokussierst du dich in diesem Jahr? Gott hat gute Werke vorbereitet. Und du hast eine Sehnsucht in dir und ich habe diese Sehnsucht in mir. Ich möchte gerne an Dingen teilhaben, die ewige Bedeutung haben, die mit Gottes Plan zusammenhängen. Und ich möchte gerne einen Beitrag dazu leisten, dass Menschen, die noch keinen Kontakt haben zu Gott, ihn kennenlernen können. Und ich wünsche mir zutiefst, und das ist eigentlich auch dein tiefster Wunsch, selbst wenn er vergraben ist, dass Menschen durch mein Leben auf Jesus Christus hingewiesen werden, dass sie ihn kennenlernen und dass sie ein neues Leben bekommen. Weil jeder, der Jesus nicht kennt, ist, sagt die Bibel, geistlich tot. Und ich möchte gerne Menschen lebendig machen. Ich möchte, dass geistlich tote Skelette wieder Gerippe und Fleisch und Haut und ganz viele tolle Sachen kriegen. Also, dass Menschen vom Tod zum Leben übergehen. Und meine Sehnsucht ist, dass das durch mein Leben passiert. Und ich möchte dir gerne zusprechen heute Morgen, dass das auch durch dein Leben passieren kann. Fokussiere dich auf die Gegenwart Gottes und dann frag ihn, was für Werke hast du in diesem Jahr vorbereitet und was möchtest du durch mich tun? Hier in Lukas 5 ab Vers 1 haben wir eine Geschichte, wo Jesus Petrus begegnet. Petrus sieht Jesus zum ersten Mal, er lernt ihn kennen, er kriegt ein bisschen was von ihm mit. Hier steht, eines Tages stand Jesus am See Genezareth. Eine große Menschenmenge drängte sich um ihn und wollte das Wort Gottes hören. Da sah er zwei Boote am Ufer liegen. Die Fischer waren ausgestiegen und reinigten ihre Netze. Jesus stieg in das Boot, das Simon gehörte, später Petrus, und bat ihn, ein Stück weit auf den See hinauszufahren. So konnte er im Boot sitzen und von dort aus zu den Menschen sprechen. Es gibt hier so eine erste Begegnung zwischen Simon, Petrus und Jesus. Sie kamen gerade vom Fischen wieder, sie hatten die ganze Nacht gefischt und ich kann mir vorstellen, dass sie alle sehr müde waren. Also wenn ich eine Nacht durchmache, dann bin ich müde und ich habe nicht die beste Laune. Ich kann Kaffee trinken, so viel ich will. Ich habe nicht mehr so viel Lust. Und Petrus hatte noch ganz viele Fischer mit dabei und die hatten alle hart gearbeitet und sie hatten nichts gefangen. Also die Laune war nicht bestens, sagen wir mal. Und Jesus fragt, kann ich bitte auf dein Boot und fährst du mich auf den See raus? Und ich glaube, das war so eine erste Überwindung, aber er hat gesagt, gut, machen wir mal. Dieser Mensch ist irgendwie faszinierend und Jesus predigt zu den Leuten und Petrus merkt, irgendwas an diesem Menschen ist besonders, irgendetwas Übernatürliches. Also er sieht ein bisschen was von dieser Faszination, von dieser göttlichen Gegenwart. Und hier steht jetzt weiter ab Vers 4, als er aufgehört hatte zu reden, wandte er sich an Simon und sagte, fahr jetzt weiter hinaus auf den See, werft dort eure Netze zum Fang aus. Und Simon antwortete, Meister, wir haben uns die ganze Nacht abgemüht und haben nichts gefangen. Aber, und das ist ein Schlüsselsatz, weil du es sagst, will ich die Netze auswerfen. Weil du es sagst, werde ich es tun. Simon Petrus war ein Fischer. Jesus war ein Zimmermann. Zimmermänner haben mit Holz zu tun, nicht mit Fischen. Also Petrus wusste es viel, viel besser als Jesus. Er war müde. Sein Gefühl hat dagegen gesprochen. Sein ganzer Erfahrungsschatz. Dann die ganzen Fischer auf dem Boot. Verstehst du, das waren Seeleute, die hatten hart gearbeitet. Die werden nicht da gesessen haben und gesagt haben, oh, ist das schön mit dem Jesus, lasst uns iTunes anmachen und ein bisschen Hillsong-Musik spielen. Das wird jetzt gleich ganz besonders. Hillsong ist übrigens toll. die waren schlecht gelaunt. Die haben wahrscheinlich ihre Dose Faxe-Bier in der Hand gehabt und haben rumgepöbelt. Oder irgendetwas werden sie gemacht haben. Das waren harte Jungs. Und Petrus sieht seine Leute und denkt sich, wenn ich denen jetzt sage, wir sollen nochmal rausfahren bei Tag und Fische fangen, die halten mich für bescheuert. Also so viele Dinge, die dagegen sprechen. Aber er hat diesen Moment, wo er weiß, dieser Jesus ist so faszinierend und er sagt zu ihm, weil du es sagst, werde ich es tun. Und meine Frage an dich heute Morgen ist, was ist dein nächster Schritt? Was ist das Gute, was Gott für dich vorbereitet hat, was er durch dich tun möchte? Du gehst aber diesen Schritt nicht, weil deine Erfahrung dagegen spricht, weil du dich nicht danach fühlst, weil andere Menschen dir sagen, das ist unmöglich, das kannst du auf gar keinen Fall tun. Und du hast dich zurückgezogen und du gehst diesen Schritt nicht. Das Schöne ist, in der Nachfolge, in der Jüngerschaft, wir stehen alle an einem anderen Punkt. Das, wozu Gott mich jetzt gerade herausfordert in diesem Jahr, ist etwas ganz anderes, als wozu er dich herausfordert in diesem Jahr. Die Frage ist nicht, was ist es genau, sondern die Frage ist, wie reagiere ich? Und habe ich diese Einstellung, weil du es sagst? Weil du es sagst. Merkt ihr vielleicht die Abkürzung? WDES. Ja? Dreh dich mal zu deinem Nachbarn. Mach mal. Sag Hallo Nachbar. WDES. Dreh dich zu deinem anderen Nachbarn. Sag, anderer Nachbar. WDES. Weil du es sagst. Weil du es sagst. In der Luther steht auf dein Wort hin. Weil du es sagst, will ich dir vertrauen. Das Wunder ist nicht durch Petrus passiert. Und ich werde gleich die letzten Verse lesen. Wir wissen, was passiert. Sie machen einen großen Fang. Aber das wusste Petrus nicht. Er hatte keine Sicherheit. Er hatte nur seine Erfahrung, seinen menschlichen Erfahrungsschatz. Das, was andere ihm gesagt haben. Das, wonach er sich gerade gefühlt hat. All das war nicht ausschlaggebend, sondern sein Fokus lag darauf, dieser Jesus hat alle Gewalt im Himmel und auf der Erde. Und wenn er es sagt, dann kann er es tun und dann möchte er es durch mich tun. Und weil er es sagt, werde ich es tun und diese Netze auswerfen. Worauf fokussierst du dich? Fokussierst du dich auf die Dinge, die sich vor dir aufplustern, die dich anschreien und sagen, das geht nicht? Oder fokussierst du dich mit deinem Blick auf Jesus Christus, der gesagt hat, ich kann alles tun, was ich mir vorgenommen habe? Wenn ich darüber nachdenke, fällt mir oft eine Geschichte ein, die ich mal erlebt habe, wo ich immer sehr über mich selber lachen muss, aber das verdeutlicht das ganz gut. Da möchte ich euch noch kurz mit hineinnehmen. Und zwar war ich vor einigen Jahren mit einigen Freunden, haben wir Urlaub gemacht und ich wollte gerne mit ihnen Kanu fahren. Kanu fahren ist eine schöne Sache, vor allem wenn es alle können und man nicht kennt hat, macht Kanu fahren Spaß, wenn alle synchron paddeln und so weiter. Wir wollten Kanu fahren und wir haben unsere Kanus genommen und haben Paddel in die Hand genommen und sind zum See gelaufen. Und vor diesem See waren so ein paar süße Enten und ein paar Schwäne. Und ich weiß nicht, ob du das mal erlebt hast. Man denkt ja immer, ach, süße kleine Ente, süßer kleiner Schwan. Aber da war so ein Schwan, ich weiß nicht warum, vielleicht waren seine Jungen in der Nähe, der war aggressiv. Hast du schon mal einen aggressiven Schwan erlebt? Ich dachte, ach, süßer kleiner Schwan. Und dann hat er so große Augen gehabt. Ich dachte, was hat der geraucht? Der hat mich so angeguckt, hat sich aufgeplustert und hat mich angefaucht. Ich dachte, ach komm, das ist ein Schwan, was soll schon passieren? Der hat sich immer weiter aufgeplustert und wir gingen da immer weiter drauf zu und er hat immer größere Pupillen gekriegt und hat mich angefaucht und irgendwann ist dieser Schwan auf mich zugerannt und hat gefaucht und ich bin weggelaufen und habe geschrien wie ein Mädchen und der Schwan ist hinter mir hergelaufen. Und ich bin gelaufen und gelaufen und gelaufen, hab geschrien, der Schwan, und wenn er mich kriegt, und kennst du Aggro Berlin, das war Aggro Schwan, ja, also Aggro Schwan, wenn er mich kriegt, ich werde sterben. Und irgendwann dachte ich so, denken ist meistens nicht so schlecht, also wenn man nochmal so in sich geht, ist ein guter Tipp. Und ich habe so gedacht, okay Christian, erstens, das ist ein Schwan. Zweitens, dieser Schwan ist zwar fett, aber der ist sehr klein im Vergleich zu dir. Und drittens, dachte ich mir so, ich habe ein Paddel. Und dann habe ich mich umgedreht und habe den Schwan angeguckt und habe gemeint, Baby, Baby, die Situation wird sich ändern. Übrigens für alle Tierfreunde, ich bin auch Tierfreund, ich habe diesem Schwan nichts getan, aber ich wollte Kanu fahren und ich habe den Schwan zurückgescheucht. Und ich weiß nicht, wie alt Schwäne werden, er ist wahrscheinlich heute glücklich und hat Kinder und Kindeskinder, also ist alles gut. Dieser Schwan hat sich so vor mir aufgeplustert, dass ich dachte, der wird mich fressen. Und irgendwann habe ich mal überlegt, gedacht, es gibt auch noch andere Möglichkeiten. Verstehst du, es ist alles eine Frage der Perspektive. Wenn ich von meinen Möglichkeiten ausgehe, dann kann ich die Dinge auf keinen Fall tun, die Gott durch mich tun möchte. Aber wenn ich mich auf den fokussiere, der mir gesagt hat, du kannst es tun, dann ist alles möglich, oder? Als David gegen den Riesen Goliath gekämpft hat, kommt dieser Riese an, David guckt den Riesen an, denkt sich, oh, der ist groß, ist ein großer Riese. Und dann hat David ein bisschen höher geguckt und hat gedacht, aber mein Gott ist millionenmal so groß, ich mach dich platt. Es ist alles eine Frage der Perspektive. Du kannst selbst in Situationen, wo du denkst, ich habe keine Kraft, ich habe nichts zur Verfügung, ich habe Angst, kannst du sagen, Jesus hat mir etwas gesagt, das ich tun soll, und weil er es sagt, gehe ich diesen Schritt. Und ich möchte zum Ende hin einfach ein paar Dinge sagen, die das sein könnten. Was könnte dein nächster Schritt sein, durch den Jesus wirken kann? Dein nächster Schritt könnte sein, dass du wieder anfängst zu glauben, dass Jesus durch dein Leben bewirken möchte, dass Leute zu ihm finden und sich bekehren. Und ich frage dich, wann hast du das letzte Mal persönlich erlebt? Wann hast du das letzte Mal persönlich erlebt? Das ist nicht als Vorwurf gemeint, aber ich weiß, dass wir alle diese Sehnsucht in uns haben, dass wir denken, ich würde so gerne erleben, wie Gott durch mein Leben Menschen verändert. Und ich habe vor 2-3 Jahren nochmal so einen Unterschied in unserem Leben erlebt, als ich gesagt habe, ich möchte mich darauf konzentrieren, dass Gott durch unser Leben Menschen erreichen kann. Und ich habe mit meiner Frau mich zusammengesetzt und habe gesagt, ich möchte, dass wir einfach anfangen, jeden Abend namentlich für Leute zu beten, in unserem Umfeld, die wir kennen, für unsere Nachbarn, für Freunde, dass sie sich bekehren. Und ich fühle mich nicht jeden Tag danach, aber ich mache es, weil ich weiß, dass er mir das gesagt hat. Und in den letzten 3 Jahren habe ich erlebt, dass einige Leute, für die wir beten, keine Lebensveränderung erfahren haben. Aber ich habe auch erlebt, wie meine eigenen Nachbarn und Freunde, also Menschen, die ich wirklich kenne, im Gottesdienst saßen, der Lobpreis ging los, sie hatten Tränen in den Augen, haben sich bei einem Aufruf gemeldet und kamen danach zu mir und haben gesagt, ich weiß nicht, was hier los ist und danke, dass du mich eingeladen hast und ich brauche eine Bibel und mein Leben hat sich verändert. Und ich dachte da, willst du mich veralbern? Weil ich das nicht für möglich gehalten habe, aber ich wusste, mein nächster Schritt ist, dass ich anfange, namentlich für Menschen zu beten. Und das klingt so simpel, aber meine Frage an dich ist, tust du das? Wen kennst du? Ich glaube daran, wir haben keine Kontakte, die wir haben, zufällig. Da, wo du bist, da, wo du Menschen kennst, möchte Gott durch dich wirken. Und in dir wohnt der Heilige Geist. Das ist die Kraft, die Jesus Christus von den Toten zurückgeholt hat. Und er möchte durch dein Leben andere Menschen verändern. Wenn du raus aus dem Trott möchtest, fang an, namentlich für Menschen zu beten wieder, dass sie sich bekehren. Und ich kann dir sagen, es wird passieren. Vielleicht nicht sofort, aber Gott wird das segnen und er wird sich dazu stellen. Vielleicht ist dein nächster Schritt ein ganz anderer, dass du sagst, ich tue das, weil er mir das sagt, weil Jesus mir das sagt. Vielleicht ist dein Leben gerade geprägt von Bitterkeit, von Unvergebenheit, dass du einen Hass auf Menschen hast, dass du nicht loslassen kannst. Und Gott sagt dir heute Morgen, ich weiß, was dir diese Menschen angetan haben oder diese eine Person. Aber wenn du nicht vergibst, dann sperrst du dich selber in ein Gefängnis und hoffst, dass das der anderen Person wehtut. Das funktioniert nicht. Und ich will dich so ermutigen, dass du andere Menschen loslässt. Nicht, weil du dich danach fühlst, sondern weil du sagst, wenn du es sagst und wenn du dadurch ein Wunder tun möchtest, dann will ich es tun. Vergeben kann man übrigens auch oder vor allem dann, das bedeutet nämlich Vergebung, dass ich eine Person freilasse aus ihrer Schuld, selbst wenn sie sich niemals bei mir entschuldigt. Und ich weiß, das ist schwierig und das kostet was und die Erfahrung spricht vielleicht dagegen. Aber weil er es sagt und weil er mir zuerst vergeben hat, kann ich anderen vergeben. Ich habe schon so viele Menschen gesehen und das tut mir wirklich weh, glaubt mir das, mit denen ich rede und ich sage ihnen, du bist seit Jahren bitter. Lass diese Person los. Du sperrst dich selber in ein Gefängnis. Ja, aber ich brauche noch meine Zeit. Nein, du brauchst keine Zeit. Jesus hat dir vergeben. Du hast den Heiligen Geist in dir. Du kannst diese Person loslassen. Wenn du bitter bist, wenn du uneins bist mit jemandem, Gott segnet keine Uneinheit. Im Psalm 133 steht, dass der Herr dahin seinen Segen befohlen hat, wo Menschen eins sind. Und nicht entzweit. Gott kann keine Uneinheit segnen, aber Einheit, da wird er immer sagen, Segen, ich befehle dir, segne diese Person. Du entscheidest über diesen Schritt. Willst du es tun, weil er es sagt? Und zwar nicht später, sondern jetzt. lass diese Person los, lass sie gehen, lass sie frei. Und es wird dich frei machen, denn das Leben wartet nicht auf dich. Deine Chancen warten nicht auf dich. Und Gott möchte dich so gerne segnen, vergib einer anderen Person. Noch ein anderes Beispiel, ich möchte gleich enden damit, dass wir nochmal zusammen beten für das, was vor uns liegt. Vielleicht hat Gott dich herausgefordert, dass du etwas aufgibst, was deine Sicherheit ist, wo du viel rausziehst, was dein Leben bequem macht, aber er sagt, ich möchte, dass du es loslässt und ich werde das segnen. Und es gibt Menschen, die dir sagen, tu das nicht, das ist dumm, das ist deine Sicherheit, deine Altersvorsorge, Und du weißt, Gott hat dich berufen. Vielleicht sogar, dass du vollzeitlich irgendwo hingehst, aber du lässt etwas nicht in deinem Leben los. Ich habe vor ein paar Wochen in der Schweiz einen Leiter kennengelernt, dem ich mich getroffen habe, und der hat einfach seine Geschichte erzählt und er hat mir eine Stunde über sich erzählt. Ich wollte das auch. Und irgendwann hat er gemeint, sag mal, langweile ich dich? Und ich meine, nein, ich könnte dir noch 2 Stunden lang zuhören, weil da so eine Liebe und ein Glauben aus ihm rausgesprudelt ist, wo er gesagt hat, Christian, durch mein Leben werden so viele Menschen gesegnet. Aber das hat alles damit angefangen, dass Gott mich zu einem Glaubensschritt herausgefordert hat. Ich hatte mein Studium beendet, sagt er. Ich hatte ein gutes Jobangebot. Ich hätte Notar werden können. Er hätte ausgesorgt. Er hätte sich Häuser kaufen können ohne Ende. Glaub mir, wenn du jetzt ein Jahresgehalt im Kopf hast, das war 3-mal so hoch. Also das war unglaublich. Und sein Leiter hat ihn gefragt und gesagt, ich glaube, du stellst dir gerade eine Frage, was du machen sollst. Und du sollst dieses Jobangebot nicht annehmen. Das muss man sich erstmal trauen, habe ich gedacht. Würde ich das als Pastor machen. Und ich glaube, du sollst vollzeitlich in Gemeinde arbeiten. Und er hat gesagt, das plustert sich vor allem auf. Was wird passieren, wenn ich das loslasse? Aber er hat es getan. Und er kommt gut zurecht. Seine Familie ist gesegnet. Sie sind nicht reich. Aber es haben sich so viele Menschen durch sein Leben bekehrt und Jesus kennengelernt. Und es war ein Leuchten in seinen Augen. Und ich habe gedacht, dafür möchte ich leben. Gott hat mich auch im letzten Jahr herausgefordert, eine bestimmte Tätigkeit aufzugeben, aus der ich so viel rausgezogen habe, noch einen Nebenjob, und ich dachte, Gott, wenn ich das aufgebe, das mag ich so gerne und das macht so viel Spaß und das tut auch meinem Ego gut und das ist doch toll und wieso soll ich das loslassen? Das war wirklich ein schmerzhafter Prozess, aber ich saß da irgendwann und habe gesagt, WDES, weil du es sagst, werde ich es tun. Und es gibt nicht immer einen direkten Automatismus, aber in dem Fall war es so. Ich habe das getan, ich hatte mehr Zeit, mehr Fokus, bestimmte Leiter in unserer Gemeinde zu fördern, mich auf bestimmte Ziele auszurichten. Und wir haben kurz danach erlebt, wie sich über 20 Jugendliche bekehrt haben und sich haben taufen lassen. Weil Gott mich herausgefordert hat und gesagt hat, fokussier dich darauf und gib etwas auf. Was ist dein nächster Schritt in diesem Jahr? Gott möchte etwas durch dich tun. Das ist eine Tatsache. Und wenn du denkst, ich habe zu wenig, dann gilt folgender Satz, mit dem ich gerne jetzt auf die Zielgerade kommen möchte. Alles, was du hast, was du in deinen Händen hältst, ist alles, was Gott braucht, um alles zu tun, was er durch dich tun möchte. Das sage ich nochmal. Alles, was du hast, ist alles, was Gott braucht, um alles zu tun, was er durch dich tun möchte. Das gilt für dein persönliches Leben. Und das gilt auch für euch als Gemeinde. Es geht nicht darum, dass wir die Superhelden sind. Es geht nicht darum, dass wir uns total toll fühlen müssen. Du wirst oft Angst haben, wenn du diesen Lebensstil verfolgst. Aber Jesus hat gesagt, ich bin bei dir mitten in der Angst. Und wenn du das tust, was ich dir sage, dann wird dein Leben ein Segen für andere Menschen. Und das ist eine Sehnsucht, wenn die erfüllt wird, wenn die gestillt wird. Das ist unglaublich schön. Weil das, was du dann tust, hat ewige Bedeutung. Ein Missionspionier, Charles Studd hieß der, der hat mal gesagt, only one life that will soon be passed. Only what's done for Jesus will last. Ich bin nicht der perfekte Englischsprecher, verzeiht mir bitte, aber das heißt übersetzt, du hast nur ein Leben, das sehr schnell vorbei sein wird. Und die Wahrheit ist, nur das, was du mit Gottes Plan verbindest und was du für Jesus tust, wird in Ewigkeit Bestand haben. Und ich wünsche dir, dass du heute diesen Moment nochmal nimmst und sagst, ich werde mich fokussieren auf die Gegenwart Gottes in diesem Jahr, neben all den anderen schönen Dingen. Und ich werde mich darauf fokussieren, dass Jesus durch mein Leben Menschen segnen möchte. Ich kann an seinem ewigen Plan teilhaben und ich werde alles tun, was er mir sagt. Ich werde ihn lieben, ich werde seinen Auftrag lieben, ich werde seine Gemeinde lieben und ich werde alles geben für diese Mission. Ich würde mich freuen, wenn ihr mal aufsteht. Und es wäre schön, wenn du einfach nochmal deine Augen schließt und Gott zu dir reden lässt. Es ist sowieso immer die Realität, dass ein Gottesdienst oder wenn wir eine Predigt hören, das ist immer nur dann wertvoll, wenn der Heilige Geist zu uns spricht und wenn dieses Wort lebendig wird. Am Ende des Tages können wir viele schlaue Sachen gesagt haben, aber das, was zählt, ist deine Entscheidung. Und meine erste Frage, die ich gerne stellen möchte, ist, wo stehst du gerade in deiner Beziehung zu Gott? Ich glaube, dass es wichtig ist, sich nochmal zu überlegen, bin ich gerade nah bei Gott oder bin ich fern von Gott? Bist du jemand, der vielleicht sogar heute Morgen sagt, eigentlich habe ich keine richtige Beziehung zu Gott? Oder ich hatte sie schon mal sehr intensiv, habe mich aber zurückgezogen. Ich habe versucht, mein Leben auf die Reihe zu kriegen und durch das, was ich tue und durch das, was ich lasse, Gott zu beeindrucken. Und du hast eine Mauer zwischen dir und Gott aufgebaut, die er eigentlich durch Jesus Christus schon längst eingerissen hat. Und die Frage ist, möchtest du, dass diese Mauer wieder eingerissen wird? Durch Jesus ist der Weg frei. Du kannst freien Zugang zu Gott haben. Er hat schon alles getan. Das ist das perfekte Geschenk. Du kannst nichts machen, um das zu verbessern. Niemand kann es dir wegnehmen. Aber Gott fragt dich, möchtest du einen Schritt auf mich zugehen? Möchtest du in Beziehung zu mir kommen? Und in diesem Moment ist es eigentlich auch egal, was andere Leute über dich denken. Da halten wir uns viel zu oft dran fest. Gott möchte nicht deine äußere Fassade verändern und deinen Stolz verändern. Daran hat er überhaupt kein Interesse. Das, was Gott verändern möchte, das ist dein Innenleben, dein Herz. Und das ist das Wichtigste, was du im Leben hast. Und man kann das gar nicht oft genug betonen, dass du eine Beziehung hast zu Gott, weil diese Beziehung wirst du niemals verlieren. Und ich würde jetzt gerne für Menschen beten, die sagen, am Anfang dieses Jahres möchte ich gerne festmachen, vielleicht zum ersten Mal oder ich stelle mich nochmal neu dazu, dass das Wichtigste in meinem Leben und das, was ich haben möchte, ist, dass ich bei Gott bin, dass ich einen freien Zugang zu ihm habe und ich möchte das heute nochmal für mich annehmen, dass Jesus Christus für mich gestorben ist, dass alles getan ist, dass der Weg frei ist, dass mir meine Sünden vergeben sind und dass ich eine Beziehung zu meinem himmlischen Vater haben kann. Und wenn du das heute Morgen bist, dann lass dich jetzt nicht ablenken von irgendwas, sondern lass für dich beten und mach das fest. Das ist wichtiger als alles andere. Und damit ich dich sehe, ich würde gerne jetzt für dich beten, lade ich dich ein, dass du einfach gleich kurz deine Hand hebst und zu erkennen gibst, ich bin das heute Morgen und ich möchte das festmachen. Ich habe schon eine Hand gesehen, das ist super. Gibt es noch jemanden, da gehen richtig viele Hände hoch. Jesus, ich danke dir dafür, dass du hier bist. Ich danke dir dafür, dass du das Wertvollste bist, was wir im Leben haben. Wir können vor dir weglaufen, wir können hinfallen und du gehst uns immer nach. Du lässt uns nie im Stich und das gilt für uns alle. Und ich bitte dich besonders für diejenigen, die sich jetzt gemeldet haben, dass du jedem persönlich begegnest, dass du Veränderung schenkst. Ich danke dir, dass es alles in uns verändert, selbst wenn sich um uns herum erstmal nichts verändert. Und ich bitte dich, dass du das heute Morgen nochmal so deutlich machst, jedem Einzelnen, dass diese Grundlage steht, ich bin da, ich liebe dich, ich habe alles für dich gegeben. Und das ist das Wertvollste, was du hast. Und ich bitte dich, dass diese Menschen jetzt besonders gesegnet werden heute Morgen, die das festgemacht haben und dass das das ganze Jahr prägt. Und wir danken dir dafür. Und ich würde gerne noch etwas sagen als einen Eindruck für Leute, die tatsächlich gerade in einer schwierigen Situation sind. Gott sagt dir heute Morgen nochmal, ich bin bei dir und ich habe dich nicht verlassen. Du hast Dinge falsch gemacht, du hast Dinge nicht getan, die ich dir gesagt habe, aber ich habe dir diese Dinge gesagt, weil ich es gut mit dir meine. Und ich meine es immer noch mit dir gut und das wird sich nie ändern. Und nur weil du dich gerade wertlos fühlst und denkst, ich bin am Ende mit dir, ist das lange noch nicht das Ende. Die Wahrheit ist, ich liebe dich und das, was ich tun möchte, das tue ich. Im Philipperbrief steht, dass der, der das gute Werk in dir angefangen hat, es auch zu Ende bringen wird. Das ist wahr und das kann niemand kaputt machen. Ganz egal, wo du gerade stehst, ganz egal, wie oft du hingefallen bist, du kannst jederzeit zu Gott zurückkommen. Der, der das gute Werk in dir angefangen hat, der wird es auch zu Ende bringen. Und ich lade uns jetzt alle ein, dass wir nochmal zusammen unseren Glauben bekräftigen, mit den Leuten zusammen, die das heute Morgen nochmal festgemacht haben, mit diesem Gebet, was wir jetzt auf dem Beamer sehen. Lass uns das nochmal richtig feiern, weil das ist das Wertvollste und Wichtigste, was wir im Leben haben. Wir beten zusammen, Jesus, ich weiß, dass du mich liebst. Es gibt nichts, was ich tun könnte, damit du mich mehr liebst. Und durch nichts, das ich tue, würdest du mich weniger lieben. Du bist für mich gestorben und auferstanden. Ich glaube an dich. Du bist mein Gott, mein Retter und mein Herr. Bitte schenke mir die Vergebung meiner Schuld. Danke für einen neuen Anfang, für ein ewiges Leben mit dir, Jesus. Ich bin jetzt ein Kind Gottes, ich bin frei und mir wurde alles vergeben. Amen. Lasst uns Gott nochmal einen Applaus dafür geben.